Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Beunruhigende Nachrichten aus der Ukraine. Gestern mussten dort kurzfristig mehrere Atomkraftwerke vom Netz genommen werden. Wie es um die Sicherheit der Reaktoren steht, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um das Treffen der Umweltminister in Goslar und um Werbung mit vermeintlich klimaneutralen Produkten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zu Umwelt und Verbraucher. Über die Sicherheit von Atomkraftwerken, da wurde in dieser Sendung ja immer mal wieder auch heiß und hitzig diskutiert. Dabei sind sich die meisten Experten allerdings einig, ein schwerer Störfall ist im ganz normalen Betrieb sehr, sehr unwahrscheinlich. Sprich, ein GAU oder gar der berüchtigte Super-GAU. Doch in der Ukraine ist gerade nichts normal. Immer wieder wurden dort in den vergangenen Monaten Explosionen am Atomkraftwerk Saporischschja gemeldet. Und gestern mussten gleich 3 ukrainische Atomkraftwerke vom Netz genommen werden. Darüber sprechen wir jetzt mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Frau Adler, die internationale Atomenergiebehörde ist besorgt über die Sicherheit der Atomkraftwerke in der Ukraine. Wie ernst ist denn die Lage und was ist da genau in den letzten Tagen passiert?
Also Hintergrund sind auf jeden Fall die gestrigen Angriffe gewesen, dafür, dass sich die internationale Atomenergiebehörde gemeldet hat. Sie hat etwas getan, was man in den vergangenen Wochen und vielleicht sogar Monaten vielleicht manchmal so gedacht hat, aber niemand hat sich tatsächlich dazu geäußert, jedenfalls nicht von ukrainischer Seite. Nämlich, wenn so viele Angriffe im ganzen Land passieren auf Elektrostrominfrastruktur, wieso sind dann eigentlich nicht die anderen 3 noch laufenden Kraftwerke davon betroffen? Und dieses Geheimnis, es war tatsächlich ein Geheimnis, was bis jetzt immer streng bewahrt wurde, hat die IAEA gestern gelüftet und hat gesagt, tatsächlich ist es so, dass eben alle 4 AKW, also auch die in Rivne, Chmelnytskyi und Mykolaiv, gedrosselt worden sind beziehungsweise ganz und gar runtergefahren worden sind, weil sie eben keine Verbindung mehr zum Stromnetz hatten. Und das ist ja so bei Atomkraftwerken, sie brauchen auf der einen Seite Strom aus dem Netz, damit sie ihre Versorgungsleistungen innerhalb des Betriebes aufrechterhalten können. Und sie brauchen dann wieder Strom, wenn sie nämlich selbigen produziert haben und der abgeführt werden muss. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, das eine und das andere nicht, dann ist es viel sicherer, eben AKW herunterzufahren. Und genau das ist geschehen.
Aber auch wenn AKW runtergefahren werden, brauchen sie Strom. Wenn es dann zu Stromausfällen kommt, gibt es Dieselgeneratoren zur Notstromversorgung. Wie lange können die denn so eine Situation überbrücken?
Genau, das ist die nächste Sicherungsstufe sozusagen, die auch die ukrainischen Atomkraftwerke natürlich haben. Diese Kraftwerke haben insgesamt 15 Reaktoren. Die sind ganz unterschiedlich alt. Der älteste ist 1980 gebaut worden, ans Netz gegangen, und der jüngste 2004. Das heißt also, diese Druckwasserreaktoren sind mit diesen Notstromaggregaten natürlich auf jeden Fall ausgestattet. Aber die große Frage im Krieg und wenn Infrastruktur so flächendeckend zerstört wird, wie das gerade der Fall ist, ist natürlich die Frage, ist genug Diesel in den Kraftwerken vorhanden? Und wenn es nicht vorhanden ist, kann dann nachgeliefert werden? Das sind Fragen, die im Moment wirklich nicht sicher beantwortet werden können. Es gab eine Situation in Saporischschja, wo genau das befürchtet wurde, dass man gesagt hat, erstens, das Kraftwerk ist von russischen Streitkräften besetzt. Zweitens, ringsherum finden Kampfhandlungen statt. Wir wissen nicht, wie lange das reicht. Und man sagt, ungefähr so über den Daumen gepeilt, mindestens 14 Tage müsste so ein Dieselaggregat laufen, damit eben tatsächlich die Brennstäbe so weit runtergekühlt worden sind, dass es nicht zu einer Erhitzung und Überhitzung kommen kann.
Wir haben ja über die Lage speziell am Atomkraftwerk Saporischschja in den vergangenen Monaten immer wieder berichtet. Jetzt sprechen wir über die Sicherheitsrisiken an mindestens 2 weiteren Kraftwerken. Wie viel gibt es insgesamt in der Ukraine? Und müssen wir uns jetzt um den Rest der Anlagen wirklich auch Sorgen machen?
Also es ist so, dass es diese vier Kraftwerke, die ich genannt habe, also Saporischschja, Rivne, Chmelnytskyi und Mykolaiv, die sind über die gesamte Ukraine verstreut sozusagen, die sind tatsächlich am Netz, die arbeiten, die funktionieren, die könnten Strom produzieren. Und dann gibt es jede Menge Kraftwerke im Bau befindlich. Die sind jetzt natürlich stillgelegt, da findet gar nichts mehr statt. Und das, was man von früher weiß, dass diese AKW, dass der Atomstrom in der Ukraine ungefähr 50% des Strombedarfs gedeckt hat, das ist mit dem Krieg vorbei. Das hat auch mit den fehlenden Abnehmern zu tun, denn die Industrie musste ihre Arbeit ja auch weit runterfahren. 10 Millionen Menschen haben das Land verlassen, also auch der Verbrauch ist sehr stark gesunken. Aber jetzt werden eben noch 20% eigentlich produziert. Und wenn die ausfallen, das macht sich jetzt in dieser Kriegssituation sehr bemerkbar. Denn das war sozusagen eine Art eiserne Reserve, mit der konnte man arbeiten. Und das ist jetzt nicht so ohne weiteres möglich, wenn eben die Stromversorgung für die AKW nicht gewährleistet ist.
Es gab ja in der Vergangenheit auch Verhandlungen über eine Sicherheitszone rund um das Atomkraftwerk in Saporischschja. Daraus ist bisher nichts geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Nehmen das die russischen Truppen da?
Das ist, ja? Genau, das ist der Fall. Also die russischen Truppen nehmen das AKW immer wieder in Beschuss. Das AKW ist besetzt von einer russischen Führung. Die ukrainische Mannschaft arbeitet weiter. Aber so wie auch in anderen Punkten sicherheitstechnisch nichts vorangeht, kann man sich auch darauf nicht einigen.
Einschätzungen von unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Vielen Dank. Tief einatmen und Sport treiben, das sollte man an stark befahrenen Straßen eher nicht machen. Nicht nur, weil man dann möglicherweise von unachtsamen Autofahrern überfahren wird, sondern weil die Luft dort besonders schlecht ist. Was für Folgen vor allem die hohe Feinstaubbelastung in vielen Städten hat, dazu gibt es jetzt neue Schätzungen der EU-Umweltagentur. Astrid Kural berichtet.
Die Luftqualität in der EU hat sich im Jahr 2020 zwar verbessert, auch weil wegen der Corona-Lockdowns weniger schädliche Stoffe ausgestoßen wurden, trotzdem starben nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur europaweit immer noch rund 240.000 Menschen frühzeitig, davon fast 30.000 in Deutschland, weil die Luft in ihrer Umgebung mit Feinstaub belastet war. Diese kleinen Partikel werden von Autos oder Kohlekraftwerken ausgestoßen und können Schlaganfälle, Herzkrankheiten, Lungenkrebs oder Atemwegsinfektionen verursachen. Besonders gefährdet sind laut der Europäischen Umweltagentur Menschen, die in Städten leben. Fast alle seien Feinstaubwerten ausgesetzt, die über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation liegen. Neben Feinstaub gilt auch die Belastung mit Ozon- und Stickstoffoxiden als problematisch, die unter anderem aus Dieselfahrzeugen kommen. Die EU hat sich vorgenommen, bis 2030 die Zahl der frühzeitigen Todesfälle durch Feinstaubbelastung um 55% zu reduzieren im Vergleich zu 2005. Derzeit liegt man bereits bei 45%. Setzt sich dieser Trend fort, so die Einschätzung der Umweltagentur, kann die EU ihr Ziel voraussichtlich erreichen.
Der Beitrag von Astrid Kural. In Goslar treffen sich heute und morgen die Umweltminister der Bundesländer. Die Tagesordnung ist dabei lang, von Klimawandel über Artensterben bis hin zu einem möglichen Tempolimit. Bastian Brandau berichtet.
Im Frühjahr war Wilhelmshaven Veranstaltungsort der Umweltministerkonferenz. Vorsitzender war der SPD-Politiker Olaf Lies. Der ist nach Landtagswahl und Bildung einer neuen Regierung ins Wirtschaftsministerium gewechselt. Sein Nachfolger ist der grüne Politiker Christian Meyer. An den Nationalparks Wattenmeer vor Wilhelmshaven und im Harz bei Goslar seien die Folgen des Klimawandels besonders sichtbar. Im Harz durch ein massives Waldsterben.
Was wir nicht nur dort haben, aber dort besonders sichtbar haben, durch Trockenheit, durch Borkenkäferbefall und so, also diese Auswirkungen, die wir dort haben und wie wir unsere Wälder weg vom Nadelwald, das ist ja auch der Harzer Beispiel, hin zu Laubwäldern, klimaresistentere Mischwäldern kriegen. Deshalb wird es auch Gespräche mit dem Nationalpark, Leiter des gemeinsamen Niedersächsisch-Sachsen-Anhaltinischen Nationalparks zum Beispiel im Waldleitprogramm geben.
Wie kann Deutschland sich vor den Folgen der Klimaerwärmung schützen? Die Länder bräuchten Geld für den Umbau von Wäldern, der Landwirtschaft, höhere Deiche. Aber auch Klimaschutzmaßnahmen wollten die Länder umsetzen und auch das müsse finanziert werden, sagt Umweltminister Meyer.
Es gibt jetzt ein sehr woraus wir begrüßen ein sehr ambitioniertes Programm zum natürlichen Klimaschutz, also Wälder und Moore des Bundes, wo 4 Milliarden Euro in dieser Periode für ganz Deutschland bereitstehen. Wir in Niedersachsen hoffen, einen großen Teil zu kriegen als Moorland. Und wir wollen damit Flächen wieder vernässen, zum Beispiel für den Klimaschutz. Die Moore emittieren momentan in Deutschland. Durch die Moorzerstörung entstehen allein in Niedersachsen fast 1/5 der Treibhausgasemissionen durch Entwässerung und Zerstörung von Mooren, auch durch den industriellen Torfabbau.
Um den Temperaturanstieg zu begrenzen, ist ein Ausbau der erneuerbaren Energien notwendig. Neben fehlenden ausgewiesenen Flächen und Klagen ist die lange Bearbeitungszeit von Anträgen ein Grund für den ins Stocken geratenen Ausbau der Erneuerbaren. In den zuständigen Behörden wollen die Umweltministerinnen und Minister mehr Personal einstellen lassen. 16.000 Stellen müssten einem Gutachten der Länder zufolge bundesweit geschaffen werden.
Das ist eine Zahl auch an den Bund. Also der Bund hat ja Klimaziele. Und ist, glaube ich, auch nach dem Scheitern der Klimakonferenz in Ägypten sozusagen dran, dass er jetzt liefern muss. Und alle reden von Planbeschleunigung. Und da müssen wir auch, das sagt doch der Sachverständigenrat für Umweltfragen, gehört auch dazu, neben Vereinfachung und Genehmigungsverfahren zusammenzuführen und erleichtern, auch dazu, dass wir gut ausgestattete Genehmigungsbehörden in Deutschland haben.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke kann aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Goslar kommen, wird sich vertreten lassen. Die Vorstellungen der Bundesministerin von Bündnis 90 Die Grünen dürften mit denen der UMK allerdings oft übereinstimmen. In 12 Ländern sind die Grünen in Verantwortung für das Umweltressort. Dennoch, die UMK entscheidet im Konsensverfahren. Die Grünen müssen also Einigungen finden mit den SPD-Ministern und dem bayerischen Minister von den Freien Wählern. Umso mehr sorgt dafür Aufsehen, dass sich die UMK im Frühjahr für ein Tempolimit 130 auf Autobahnen aussprach, Niedersachsens Umweltminister Christian Mayer.
Jetzt diskutieren wir darüber, über Tempo 30 in Städten, wie wir es ermöglichen können. Also dass das die Bundesverkehrsministerium ermöglicht, dass Kommunen, die wollen, größere Areale auch zu verkehrsberuhigten Zonen macht und eine Ermöglichung macht. Also wir wollen nicht flächendeckend Tempo 30 vorschreiben, sondern wir wollen eher ermöglichen.
Die Aufhebung der Corona-Einschränkungen ermöglicht in Goslar auch, dass Interessensgruppen wieder vor Ort sein werden, auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Schafhalter fordern einen besseren Schutz vor dem Wolf. Landwirte weisen auf die Auswirkungen einer neuen EU-Wasserrahmenrichtlinie für ihre Arbeit hin. Das Landvolk Niedersachsen ruft für morgen zur Bildung einer Menschenkette auf. Auch Klimaaktivisten haben Proteste angekündigt, weil Deutschland auch unter der Ampel die eigenen Klimaziele verfehle.
Bastian Brandau über das Treffen der Umweltminister heute und morgen in Goslar. Es hat sich ja inzwischen herumgesprochen. Die Sache mit dem Klimawandel, die ist schon irgendwie ernst. Nicht ohne Grund sprechen viele Wissenschaftler deshalb inzwischen auch von einer Klimakatastrophe, die auch längst begonnen hat und deren Auswirkungen wir jetzt eigentlich nur noch begrenzen können, um das Allerschlimmste zu verhindern. Grundsätzlich wäre es deshalb gut und sinnvoll, wenn jeder einzelne von uns weniger klimaschädliches CO2 verursachen würde. Das haben inzwischen auch viele Firmen erkannt und bewerben ihre Produkte jetzt als angeblich klimaneutral. Das klingt gut, doch der Verein Foodwatch und der Verbraucherzentrale Bundesverband wollen Werbung mit diesem Begriff jetzt am liebsten verbieten. Frage dazu an meinen Kollegen Sebastian Engelbrecht. Was stört die Verbraucherschützer denn an diesem Begriff klimaneutrale Produkte? Das klingt doch erstmal nach einer guten Sache.
Ja, Stefan Römermann, das klingt wirklich gut, aber Foodwatch hält die Werbung mit Begriffen wie klimaneutral oder klimapositiv für eine ganz große Irreführung der Verbraucher. Auf 10% der Lebensmittel seien inzwischen solche Behauptungen zu lesen. Und die meisten Hersteller, die berufen sich darauf, dass sie CO2-Gutschriften gekauft haben. Das heißt, sie investieren in Klimaschutzprojekte, die ihre eigenen CO2-Emissionen sozusagen wiedergutmachen, kompensieren sollen. Sie kaufen sich praktisch von ihrer CO2-Belastung, die sie verursachen, frei und geben sich dann selbst den Stempel klimaneutral. Bei den Kompensationsprojekten, die sie unterstützen, ist aber nur selten wirklich gewährleistet, dass diese Projekte tatsächlich das Klima schützen. Nur 2% der Klimaschutzprojekte, die für CO2-Gutschriften einstehen, hielten wirklich, was sie versprechen, so sagt zumindest Foodwatch. Das gelte auch für zertifizierte Projekte sogar. Und zu der Glaubwürdigkeit solcher Klimaschutzprojekte sagt Manuel Wiemann von Foodwatch:
Das Problem an der Stelle, was wir sehen, ist, dass die grundsätzlich auf Hypothesen beruhen, die in der Realität nie überprüfbar sind. Also da stellen beispielsweise Projekte die These auf, ein Wald würde abgeholzt, aber überprüfbar ist es gar nicht, ob der jemals abgeholzt würde oder nicht. Oder da stellt ein Projekt die These auf, in einem Land würde es sich nicht rentieren, ein Wasserkraftwerk zu bauen, und dabei ist vollkommen unklar, ob die Situation in 2 Jahren vielleicht vollkommen anders ist und politische Rahmenbedingungen bestehen, wo dann Wasserkraftwerke sehr rentabel sind.
Foodwatch kann zudem an einzelnen Produkten nachweisen, dass die Behauptung der Klimaneutralität nur für Teile des Produktions- und Transportprozesses für ein Produkt gilt. Zum Beispiel werden Einwegplastikflaschen mit Mangosaft in deutschen Supermärkten als CO2-neutral verkauft. Die herstellende Firma kompensiert aber nur 7% der insgesamt anfallenden CO2-Emissionen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte. Sie kompensiert natürlich nur die Emissionen, die unmittelbar durch die Produktion in ihrem Haus anfallen. Die Belastung der Atmosphäre durch den Anbau der Pflanzen und durch den Transport des Safts bis nach Hause, die werden in diese CO2-Rechnung überhaupt nicht einbezogen.
Mhm. Was sollen denn die Unternehmen statt der Werbung mit vermeintlicher Klimaneutralität tatsächlich tun?
Also von Klimaneutralität dürfe gar nicht mehr gesprochen werden in der Werbung, so fordern das die Verbände, denn emissionsfreie Produktion sei überhaupt gar nicht möglich. Die Unternehmen sollen nach dem Willen von Foodwatch statt in Kompensationsprojekte lieber in eine Reduktion der CO2-Emissionen in ihrer eigenen Produktion investieren. Dort sei das Geld auch viel besser investiert, weil die Vermittlungsagenturen und die Kompensationsprojekte selbst einen großen Teil des eingenommenen Geldes gar nicht in den Klimaschutz selbst stecken, sondern für sich selbst als Gewinn verbuchen. Und dazu hören wir noch einmal Manuel Wiemann von Foodwatch.
Demgegenüber stehen eben reale Emissionen von Unternehmen hier, die nicht aus der Atmosphäre zurückgenommen werden können und die nicht auf fraglichen Hypothesen beruhen, sondern ganz real und ein Problem für die Klimakrise sind. Und deswegen sagen wir, das Entscheidende ist an dieser Stelle, dass Unternehmen jetzt ihre Emissionen drastisch reduzieren.
Soweit Manuel Wiemann von Foodwatch.
Lässt sich denn ein Verbot dieses Begriffs klimaneutral in der Werbung überhaupt durchsetzen?
Na, der Verbraucherzentrale Bundesverband, der fordert das zumindest, gemeinsam auch mit Foodwatch und nicht zufällig jetzt gerade. Die beiden Verbände fordern, so ein Verbot solle auf europäischer Ebene durchgesetzt werden. Das EU-Parlament werde sich noch Ende dieses Monats mit der Regulierung umweltbezogener Werbeaussagen befassen. Und das Ziel der Verbände ist es, dieses Verbot in einer EU-Richtlinie zu verankern, unter Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen als unlauter gelten.
Einschätzungen waren das von Sebastian Engelbrecht. Vielen Dank nach Berlin. Zum nächsten Thema. Auch wenn man mancherorts in Deutschland vergangene Woche noch im T-Shirt durch die Landschaft laufen konnte, die warmen Tage gehen dann jetzt doch langsam vorbei und vielerorts hat sogar schon die Wintersportsaison angefangen. Beispielsweise in Österreich. Da wird für Urlauber allerdings vieles teurer. Wolfgang Fichtel berichtet.
Norbert Karlsberg, Vorstand der Gletscherbahn in Kaprun, fährt mit uns in der Gondel hoch zum Kitzsteinhorn auf den Gletscher. Auf über 3000 Meter. Da liegt immer Schnee. Und die grauen Wolken liegen eine Etage tiefer. Karlsberg ist gut drauf, vor allem wegen der Gäste, die zahlreicher kommen als erwartet, nach einem Rekordbergsommer jetzt auch zum Start in den Winter.
Die Gäste sind wirklich extrem gut drauf, freuen sich extrem. Die Sehnsucht ist gestiegen nach Freiraum, nach Naturraum, nach sozialen Kontakten in unbeschwerter Art und Weise. Und das ist das auch, was jetzt den Besuch auslöst.
Es wird wieder sehr gut gebucht in den österreichischen Wintersportorten, obwohl alles teurer geworden ist. Gernot Ressler vom Tauernspa in Kaprun, einem energiefressenden Wellness-Tanker auf der noch grünen Wiese, sagt, man habe sich zurückgehalten.
Im Durchschnitt sind das 8-9%, die wir also an die Gäste mit Preissteigerungen weitergeben. Und das ist bei weitem unter der Teuerungsrate, auch unter den Einkaufspreisen. Und wir versuchen natürlich, da durchzutauchen.
Durchtauchen durch die Krise. Auch mit Energiesparen. Dort, wo es der Gast nicht merken soll. Dann hat eben mal eine Sauna weniger auf. Manche erhöhen die Preise auch erst in der Hauptsaison. Kai-Uwe Tschau aus Sachsen hat zum Saisonstart sein Zimmer noch zum alten Preis bekommen, meint er.
Also die Unterkunft habe ich nichts gemerkt. Und jetzt bei der Kartenzahlung müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob sich da was verändert hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt.
Wir haben nachgeguckt. 5,50 Euro mehr muss er dieses Jahr für die Tageskarte hinlegen.
Die Tageskarte kostet bei uns jetzt 66 Euro und ist um 9,6% gestiegen zum Vorjahr.
Norbert Karlsberg von der Gletscherbahn sagt, das ist weniger als die Teuerungsrate für alles andere. Lech am Arlberg oder Ischgl verlangen 67 Euro am Tag, 1 Euro mehr. Alle sind sorgsam bedacht, die 70-Euro-Marke erstmal nicht zu reißen. Valentino steht an der Halfpipe, sein Snowboard unterm Arm und blinzelt in die grelle Sonne. Er kommt aus Australien. Nicht so schlecht hier, sagt er. Billiger geht natürlich immer.
It's not too bad. I think it can always be cheaper.
Aber er sei schon in sehr vielen anderen Skigebieten gewesen, die seien noch teurer gewesen und nicht unbedingt schöner.
It's beautiful, so beautiful today. I love it here. And yeah, the pipes amazing.
Die Halfpipes, wunderbar. Gutes Wetter, mehr kannst du nicht verlangen.
Good weather, couldn't really ask for more.
Etwas weniger geht immer. Auch die Seilbahnen sparen dieses Jahr und hoffen, dass man es nicht zu sehr merkt durch die Hightech-Skihose.
Wir verzichten natürlich auf Sitzheizungen. Jetzt zum Beispiel fahren wir mit den Kabinen eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit, ungefähr 20% weniger. Und das geht in etwa konform mit der Reduktion des Stromverbrauchs.
Auf dem Skilift bleibt der Hintern kalt. Das war der Beitrag von Wolfgang Fichte.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Heizen wird in den nächsten Monaten teurer. Daran wird wohl auch die gerade beschlossene Gaspreisbremse nicht viel ändern können. Energiesparen ist deshalb bei vielen Menschen angesagt. Also die Heizung 1-2 Grad herunterdrehen und stattdessen lieber einen dicken Wollpullover anziehen oder eine Wolldecke auf den Schoß. Was beim Kauf und bei der Pflege von Wollprodukten zu beachten ist, dazu der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Wolle hat eine ganze Reihe toller Eigenschaften, die sie zum Alleskönner machen.
Das sagt Luisa Hans vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft, IVN.
Wollprodukte bestehen zu einem ganz großen Teil auch aus Luft. Fast 80% Luft ist zwischen den Fasern gelagert. Und so wird die Körperwärme quasi abisoliert und nicht an die Umgebung abgegeben. Und somit hält uns Wolle warm.
Textilien aus Wolle müssen viel seltener gewaschen werden als solche aus synthetischen Fasern, denn das Wollfett wirkt fleckenabweisend, so die Chemikerin Dr. Kerstin Effers. Bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gehört sie zur Gruppe Umwelt- und Gesundheitsschutz.
Wolle verschmutzt nicht so schnell und sie nimmt auch nicht so schnell Gerüche an wie Synthetikkleidung. Und wenn sie doch mal irgendwie nicht so schön riecht, dann kann man sie tatsächlich an die frische Luft hängen und auslüften lassen und die Gerüche verschwinden auch wieder.
Sind Decke oder Pulli aber mal richtig dreckig, sollten sie kalt gewaschen werden.
Die meisten Waschmaschinen haben heute relativ schonende Wollprogramme, sodass die Handwäsche gar nicht mehr unbedingt erforderlich ist. Und auch beim Waschmittel sollte man dann tatsächlich Wollwaschmittel verwenden.
Wolltextilien, die mit Superwash gekennzeichnet sind, können zwar im normalen 30-Grad-Programm gewaschen werden, haben aber die erwähnten guten Eigenschaften von Wolle eingebüßt.
Die Wolle wird dabei in der Regel mit Chlorgas behandelt und anschließend noch mit Kunstharz ummantelt, sodass quasi doch eine Kunststoffschicht drumherum ist. Und dieser Prozess, der kann auch die Umwelt ganz erheblich belasten.
Über die Herkunft der Wolle und die Bedingungen, unter denen die Schafe gehalten werden, verraten die meisten Etiketten wenig. Erwähnt wird nur die Faserzusammensetzung, also etwa Wolle mit Seide. Kerstin Effers.
Gerade wenn Schafe in großen Massen gehalten werden, dann wird auch oft bei der Schur nicht zimperlich vorgegangen und die Scherer werden nach Stückzahl bezahlt und es kommt häufig zu Verletzungen bei Schafen. Und deshalb macht es wirklich Sinn zu gucken, wo kommt die Wolle her.
Und auf spezielle Siegel zu achten, die für bessere Standards bei der Tierhaltung stehen.
Zum Beispiel diesen Responsible Wool Standard oder auch diese Naturtextilsiegel, der Global Organic Textile Standard oder auch das Siegel des Internationalen Verbandes Naturtextil, IVN. Und daran könnte man sich auch orientieren.
Wolltextilien sind langlebig und wer eine dicke Strickjacke sucht, wird vielleicht im Secondhand-Laden fündig. Dort oder auf Flohmärkten bekommt man manchmal auch Produkte aus Recyclingwolle. Waschen und in luftdichte Beutel verpacken, so kommen Wollsachen mottenfrei über den Sommer. Und was ist mit denen, die Wolle als kratzig auf der Haut empfinden? Die sollten sich keine Textilien aus Schurwolle aussuchen, denn die besteht aus sehr starren und dicken Fasern, die sich nicht krümmen. Luisa Hans vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft.
Weniger dicke und starre Fasern wie beispielsweise bei Alpaka sind da sehr viel weicher und krümmen sich dann eben eher, passen sich eher an der Haut an und kratzen dadurch auch nicht so.
Der wollig weiche Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann war das. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier Christoph Heinemann mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.